Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach einem für Anleger durchaus turbulenten Sommer begrüße ich Sie herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Ich freue mich, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der mich schon mein gesamtes Berufsleben begleitet. Professor Ewald Nowotny war nicht nur 11 Jahre Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, sondern davor 2 Jahre Generaldirektor der BAWAG BSK und er war viele Jahre Politiker für die SPÖ, saß im Nationalrat und er war nicht zuletzt Professor und Vorsitzender des Instituts für Finanzwirtschaft der Johannes Kepler Universität in Linz. Herzlich willkommen, Herr Professor Nowotny.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Freue mich auch, dass ich zu einer Sendung eingeladen wurde mit dem Titel Geld und Leben. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch, das ist eine Art Memoiren, geschrieben, auch mit diesem Titel. Also es passt wunderbar zusammen.
Wunderbar. Herr Professor, die wirtschaftliche Situation ist einigermaßen turbulent. Wie würden Sie den wirtschaftlichen Zustand Österreichs denn derzeit umschreiben?
Naja, leider nicht sehr optimistisch oder nicht sehr gut. Wir sind von der Wachstumsseite her für dieses Jahr mit der Erwartung 0 bis 0,3. Deutschland hat das erste Quartal negativ. Das heißt also, es wird eigentlich eher die Stimmung schlechter. Wir haben gleichzeitig auch eine Situation, wo wir natürlich jetzt in einer Vorwahlzeit sind, die nicht immer die einfachste Zeit ist unter ökonomischer Rationalität. Und das, was mich aber eigentlich vor allem bedrückt und bewegt, das ist nicht die kurzfristige Seite, sondern die mittelfristige Seite. Das Institut Wirtschaftsforschung hat ja vor kurzem eine Mittelfristprognose, also bis zum Jahr 2028 gemacht, mit der Erwartung einer Wachstumsrate von etwa 1,5%. Das ist besser als heuer, aber natürlich noch immer vergleichsweise sehr wenig und auch wahrscheinlich nicht stark genug, um alle diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu bewältigen.
Jetzt ist zumindest die Inflationsrate wieder deutlich gesunken. Wir hatten ja Inflationsraten, die sich im zweistelligen Bereich schon bewegten. Aber auch das Sinken der Inflationsrate ändert ja nichts daran, dass das Preisniveau insgesamt hoch geblieben ist und viel um 20% höher ist als noch vor wenigen Jahren. Hat sich Österreich als Volkswirtschaft aus dem Wettbewerb hinausgepreist?
Jetzt muss man schon fairerweise sagen, ein wesentlicher Aspekt der letzten Jahre waren internationale Entwicklungen, also eben die Covid-Sache, die Einschränkung der Lieferketten, dann zum Schluss der Angriff Russlands auf die Ukraine. Das heißt, das sind schon Dinge, die alle betroffen haben. Was in Österreich vielleicht das Problem war, dass wir zum Teil gerade auch bei Covid eben überwiegend mit Förderungen reagiert haben und nicht zum Teil oder nicht genügend direkte Eingriffe in die Märkte gemacht haben. Also zum Beispiel bei Mieten. Das war zum Teil auch ideologisch bestimmt. Dadurch haben wir natürlich jetzt auch ein vergleichsweise höheres Defizit bzw. Schuldenquote. Diese Förderungen werden aber jetzt zu Ende gehen. Also das heißt, dass dieses Problem ist zu berücksichtigen. Ich glaube, dass wir mittelfristig aber eben trotzdem massive Herausforderungen haben. Nur denken eben an die große technologische Umstellung im Zusammenhang mit der Klimapolitik, an die militärische Herausforderung durch den Krieg in der Ukraine und generell durch das gewandelte geopolitische Situation und auch die Einschränkungen im Bereich des Außenhandels, wo es die Globalisierung weitergehen wird, aber ihren Höhepunkt sich überschritten hat. Und das heißt, dass Staaten, die sehr stark exportorientiert sind, natürlich jetzt besonders betroffen sind und dramatisch ist das ja in Deutschland, wo Deutschland wirklich derzeit in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist und die natürlich sich auch auf Österreich auswirkt und leider gerade auch im Speziellen auf die Industrie in Oberösterreich, die ja mit Deutschland natürlich sehr verbunden ist.
Das heißt, wenn sich Deutschland nicht erholt, dann können wir eigentlich tun, was wir wollen und werden es nicht schaffen?
Naja, wir sind natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis, aber es ist keine vollständige Abhängigkeit. Das hat uns, wir hatten in der Vergangenheit auch schon vielfach bessere Wachstumsraten als Deutschland, weil wir ja in Österreich schon auch den Vorteil haben einer stärkeren Rolle in Zentral- und Osteuropa. Und Zentral- und Osteuropa hat im Augenblick wiederum relativ schöne und gute Wachstumsraten. Und das ist ein gewisser Ausgleich, aber das variiert natürlich sehr stark je nach Unternehmen. Also gerade die Automobilzulieferindustrie ist sicherlich eine, die vor Herausforderungen steht. Man muss auch dazu sagen, und das ist ja die Diskussion, die in Deutschland jetzt sehr deutlich ist, dass dort die Frage des ökologischen Umbaus wahrscheinlich viel zu dramatisch, zu rasch, zu optimistisch angegangen wurde. Man denke nur an das massive Abschalten der Atomkraftwerke und Ähnliches. Das hat eine Herausforderung gebracht, die kurzfristig nicht zu bewältigen ist. Aber was mich vor allem eben beunruhigt ist, dass das zu einer tatsächlichen Entwicklung einer Deindustrialisierung führen kann. Und zwar nicht in dem Sinn, dass jetzt Unternehmen unmittelbar abwandern, aber in dem Sinn, dass die Investitionen, die neuen Investitionen, im Ausland erfolgen. Und das heißt natürlich damit, dass die Dynamik im Ausland ist und nicht mehr im Inland.
Also das heißt, diese Ökologisierung der Wirtschaft, die geht zu schnell?
In vielen Fällen zu schnell. Also es sind riesige Anpassungen, etwa im Energiebereich notwendig, mit gewaltigen Kosten, auch mit gewaltigen technischen Voraussetzungen. Also wenn Sie nur denken an die Notwendigkeit der Leitungen, die wir hier brauchen und die wir nicht haben, und die sich alle verzögern. Also ich glaube, man muss schon deutlich sehen, da ist ein bisschen schon eine Politik gewesen, wo die EU und auch zum Teil Österreich sehr ambitionierte Ziele setzt, aber eigentlich keine genauen Vorstellungen hat, wie diese Ziele zu erreichen sind. Und dazu kommt natürlich auch noch das Problem, dass man gerade im ökologischen Bereich versäumt hat, eine Kombination von ökologischer Seite und Industriepolitik. Natürlich, eine grüne Transformation kann auch Arbeitsplätze schaffen. Aber wir haben gesehen, diese Arbeitsplätze sind im erheblichen Maß im Ausland und speziell in China. Wenn Sie nur denken an die Entwicklung im Automobilbereich und die Entwicklung bei Solaranlagen. Das waren schon Planungsfehler und einer unzureichenden Koordination von Umweltpolitik, die halt nur umweltpolitisch denkt und zu wenig ökonomisch und den industriellen Erfordernissen.
Mhm. Wie kann man das jetzt noch irgendwie reparieren? Kann man da das Ruder noch herumreißen?
Naja, es hat zum Beispiel ja auch die EU-Kommission hat das ja auch zum Teil gesehen und in ihrer Antrittsrede jetzt hat die EU-Präsidentin von der Leyen auch sehr deutlich gesagt, neben den ökologischen Zielsetzungen ist jetzt auch das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit zu beachten. Das heißt, das ist schon auch ganz offensichtlich jetzt am Radar aufgetaucht. Ich glaube auch, dass man über eine mittlere Sicht da schon viele Korrekturmaßnahmen machen kann. In der kurzen Sicht wird jetzt versucht, zum Beispiel bei den Autos aus China mit Schutzzöllen zu arbeiten. Und generell glaube ich, gerade in dieser Situation zeigt sich, dass der europäische Binnenmarkt für uns alle, aber speziell auch für Österreich als kleines Land, an Bedeutung massiv gewinnt. Weil das ist sozusagen ein Markt, auf dem wir eine gewisse Rechtssicherheit haben, wo wir ein gewisses Vertrauen haben können. Und da glaube ich, ist es auch richtig und vernünftig, hier am Binnenmarkt jetzt nicht Protektionismus im alten Stil zu machen, aber eben doch eine gezielte und energische Industriepolitik zu betreiben. Und das letzte eigentlich wirklich erfolgreiche industriepolitische Projekt am Binnenmarkt war das Projekt des Airbus. Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, der Airbus hat viele Subventionen bekommen. Das war ja umstritten. Aber per Saldo heißt es, dass damit Europa in einer wichtigen Industrie geblieben ist und jetzt sogar führend ist. Mhm. Seither hat es das nicht gegeben. Und ein Bereich, der sich ja jetzt besonders anbietet, ist natürlich der Bereich der Rüstungsindustrie. Wir zahlen ja horrende Summen an die USA mit Ankäufen aus den erhöhten Rüstungsbudgets. Und zumindest sollte man hier verlangen, dass ein Teil dieser zusätzlichen Rüstungsprodukte, wenn auch von amerikanischen Firmen, in Europa produziert wird.
Und Airbus war ja auch ein zum Teil ein militärisches Projekt.
Natürlich,
ja. Länderübergreifendes.
Naja, der geistige Vater des Airbus war ja in Wirklichkeit der damalige deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Bekanntlich nicht ganz unumstritten, aber ein Mann mit enormer Energie und auch Vision. Also ich glaube, da ist ein Feld, das relevant wäre. Und übrigens auch ein Feld, das für Oberösterreich relevant wäre. Weil wenn ich daran denke, dass Steyr ein traditioneller Standort für solche Dinge ist und man sieht, dass es jetzt mit so Hoffnungsprojekten, mit LKW und so weiter, man nicht wirklich weiterkommt. Ich glaube, das sind schon Dinge, wo man sich auf neue Stärken besinnen sollte.
Mhm. Wir haben schon über die Preisentwicklung gesprochen und Sie haben schon die Globalisierung noch angesprochen. Ist die Zeit des freien Freihandels vorbei, so wie wir ihn einmal gekannt haben?
Naja, nicht vorbei. Also Außenhandel wird es immer geben und Außenhandel ist ja auch sinnvoll. Aber dieser völlige sozusagen Höhepunkt der Globalisierung, der ist eindeutig vorbei. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass sich gezeigt hat, dass diese Lieferketten eben doch sehr anfällig sind und man daher eben, wie es so schön heißt, ein Nearshoring machen will, also weniger abhängig von fernen Lieferketten. Und das soll man nicht unterschätzen. Natürlich ist auch politisch die Konstellation eine andere geworden, so dass wir eigentlich eher in der Tendenz haben, eine Aufspaltung in verschiedene Blöcke. Und wie gesagt, gerade auch aus diesem Aspekt ist es wichtig, die Rolle des europäischen Binnenmarktes zu stärken und zu nutzen.
Mhm. Gehen wir vielleicht ein wenig zur Geldpolitik, die ja einige Jahre oder viele Jahre auch ihr Leben bestimmt hat. Die Zinsen waren ja lange Zeit sehr niedrig. Man hat der Europäischen Zentralbank vorgeworfen, sie habe zu lange gewartet mit Zinserhöhungen. Jetzt ist sie bei der Zinssenkung etwas früher dran als die Amerikaner. Wie beurteilen Sie jetzt, dass man auch mit einem gewissen Abstand aus Ihrer Zeit bei der EZB, die Vorgangsweise der EZB, was macht sie richtig, was macht sie falsch?
Was die Vergangenheit betrifft, glaube ich, dass man im Nachhinein sagen muss, dass die EZB wahrscheinlich gut beraten gewesen wäre, und das war auch damals meine Position, etwas früher mit Zinssteigerungen anzufangen, um damit nicht so rasch, weil dann das Problem war ja, dass man sie dann sehr rasch hinauf, sondern dass man das ein bisschen sozusagen über einen längeren Zeitraum machen konnte. Aber per Saldo, glaube ich, war es richtig. Und was jetzt die Notenbanken, glaube ich, erreichen werden, ist das, was man nennt a soft landing, also eine sanfte Landung. Das heißt, es gelingt, die Inflation zurückzubringen, ohne dass es aber zu massiven Rezessionen führt. Es hat natürlich negative Effekte. Jede Zinserhöhung hat negative Wirtschaftseffekte, aber es ist doch so differenziert, dass es nicht so dramatisch ist. Daher hat ja die EZB jetzt im vorigen Juni das erste Mal wieder die Zinsen etwas gesenkt. Wir haben jetzt nächste Woche wieder eine Sitzung des EZB-Rates und es gibt große Erwartungen, dass die Zinsen dort eventuell noch einmal, aber nur immer sehr gering, also um 25 Basispunkte, ein Viertelprozentpunkt, gesenkt werden. Was auch dafür spricht, ist, dass wir ja jetzt, also jetzt mit August, doch deutlich niedrigere Werte haben in der Inflation. Man muss allerdings auch wieder hier vorsichtig sein, die Inflation insgesamt, jetzt im Euro-Bereich, ist auf 2,2, aber die Inflation, das was man nennt die Kerninflation, also Inflation ohne Energie, ist etwa 2,5, 2,7. Das heißt, das ist schon zu einem erheblichen Teil auch durch die Energiepreise bedingt. Und das kann sich natürlich auch wieder in die andere Richtung entwickeln. Also wenn die Energiepreise aus politischen Gründen wieder steigen, werden wir auch wieder höhere Inflationsraten haben, aber keine dramatischen. Also sozusagen die Dynamik der Inflation ist sicherlich gebrochen.
Mhm. Der Euro als europäische Währung ist jetzt gut 20 Jahre alt. Sie haben die Geburt dieser Währung miterlebt, Sie haben den Euro begleitet und entgegen vielen Unkenrufen, vor allem aus den USA, gibt es ihn immer noch. Hat er das Schlimmste schon überstanden?
Wenn man das Schlimmste nimmt. Aber auf jeden Fall, der Euro ist fix etabliert. Also der Euro hat sich bewährt. Es ist ja auch logisch, wenn wir in der EU als eines der wichtigsten Errungenschaften einen gemeinsamen Binnenmarkt haben, dass so ein gemeinsamer Binnenmarkt letztlich auch eine gemeinsame Währung braucht. Jetzt gibt es manche Länder, wie zum Beispiel Dänemark, die aus politischen Gründen, innenpolitischen Gründen nicht dabei sind. Aber was die machen, ist, dass sie eben genau exakt immer das nachmachen, was die EZB macht. Andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, haben zum Beispiel jetzt Probleme, indem sie ihren Wechselkurs nicht unter Kontrolle bringen können. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr positiv gewesen. Wir hatten natürlich Probleme, speziell in der Griechenland-Konstellation. Und da war auch die EZB massiv gefordert. Die Probleme selber sind natürlich nicht durch den Euro verursacht worden, sondern die sind verursacht worden durch eine unverantwortliche Politik damals der griechischen Regierungen. Aber es ist dann gelungen, nicht zuletzt auch durch den Einsatz von Mario Draghi, dass sich das wieder gelegt hat und heute hat der Euro absolutes Vertrauen.
Es gibt Einigkeit darüber, dass die Europäische Zentralbank durch einige Jahre die Wirtschaftspolitik in Europa sehr stark geprägt hat und zum Teil auch die Arbeit der Europäischen Kommission mit übernommen gehabt hat. Kann sie sich jetzt wieder mehr auf die Geldwertstabilität, also ihre eigentliche Aufgabe, konzentrieren?
Man muss natürlich sehen, wir haben in Europa schon eine Konstellation, die in einem gewissen Sinn weltweit einzigartig ist. Das heißt, wir haben eine einheitliche Geldpolitik, aber keine einheitliche Finanzpolitik. Und das gibt natürlich schon immer Koordinationsprobleme. Das ist ja letztlich auch die Begründung dafür, dass wir einen europäischen Stabilitätspakt haben und haben wollen, um eben diese fiskalpolitische Koordinierung zu erreichen. Und da muss man immer sehr aufpassen. Also im Augenblick, glaube ich, ist die Situation ziemlich quasi auf Schienen. Die EZB hat sozusagen eine Richtung begonnen, die wird sie sozusagen sukzessive weiterführen. Und ich glaube, das ist auch eine richtige Entwicklung. Aber natürlich, es können immer wieder von außen oder auch von innen Herausforderungen kommen. Aber die EZB hat gezeigt, dass sie das bewältigen kann.
Jetzt sind wir froh, dass wir den Euro haben als gemeinsame europäische Währung. Wie lange wird es den Euro als Bargeld noch geben?
Solange es die Menschen wollen. Das ist eine ganz klare Position der Notenbanken, dass die Notenbanken sich nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden richten. Österreich ist ein relativ bargeldaffines Land, daher wird sich auch an dem nichts ändern. Ich war in diesem Sommer in Schweden und das war wirklich.
Dort braucht man kein Bargeld mehr.
Also ich habe wirklich kein einziges Mal mit Bargeld gezahlt und das ist auch sehr flott und leicht gegangen. Aber wenn ich in meinem heimatlichen Traunkirchen bin, wird eigentlich lieber schon noch Bargeld entgegengenommen. Und das ist mir auch recht. Also das heißt, das ist eine Frage, wo die Notenbanken sich sozusagen an den Interessen der Kunden und Kundinnen orientieren. in beiden Fällen, ob sozusagen digital oder physisch, wichtig ist, dass es ein stabiles Geld ist. Und das ist die Aufgabe.
Sie haben den Wahlkampf schon angesprochen, in dem wir uns gerade befinden, den Wahlkampf für die Nationalratswahl 2024. Und Sie haben auch angezweifelt, dass die Rationalität in der Wirtschaftspolitik hier etwas drunter leiden könnte. Wenn man sich ansieht, was die Parteien so versprechen an Wahlzuckerln und an Senkungen von Steuern oder höheren Zuschüssen und so weiter, aber zweifeln Sie da an der Finanzbildung, die in der Politik Platz gegriffen hat, oder ist das einfach, weil es halt Wahlkampf ist?
Also ich glaube, es ist im Wahlkampf und das hat immer solche Wirkungen. Und daher finde ich es auch sehr gut und richtig, dass zum Beispiel der Präsident des Fiskalrates, der Professor Badl, da auch immer wieder eine warnende Stimme erhebt. Aber man muss natürlich auch etwas sagen, und das ist meines Erachtens ein bisschen nicht so sichtbar. Und ich sage das auch, weil ich es mir leisten kann, als ein jetzt unabhängiger Ökonom. Man muss sich bewusst sein, wenn ein Staat eine ordentliche Dienste für die Bevölkerung leisten will, wenn er die Herausforderungen erfüllen will, die wir jetzt von der Altersstruktur haben, von der Verteidigungsstruktur, von den ökologischen, dann muss er ordentlich finanziert sein. Daher glaube ich auch, dass sozusagen diese Idee, dass ich die Steuerquote jetzt deutlich runterbringe, ist unrealistisch. Die Alternativen wären nur, dass ich ihm immer mehr Schulden mache oder dass ich viele Leistungen privatisiere. Das hat in England Margaret Thatcher versucht und die jetzige Regierung bemüht sich, dass wieder diese Fehler gut zu machen. Das heißt, ich halte es schon für wichtig, davon auszugehen, was sind die Leistungen, die ich brauche und wie finanziere ich die? Und von dieser Seite muss ich ausgehen. Und da gibt es sicherlich immer sinnvoll, Dinge zu durchleuchten. Aber in Wirklichkeit sehen wir alle und wissen wir alle, dass neue Herausforderungen kommen. Also eben, wie gesagt, die gewaltigen Ausgaben in der Energiewende, die ja nicht von den Unternehmen selber getragen werden können. Die gewaltigen Ausgaben, die wir leider machen müssen im militärischen Bereich. Die gewaltigen Aussagen durch den demografischen Wandel. Also das sind alles Dinge, wenn ich will, dass dieses Land ein gut funktionierendes Land ist, das gute Leistungen für seine Bürgerinnen und Bürger bringt, dann muss das auch finanziert werden.
Jetzt haben Sie schon von vor vielen Jahren davor gewarnt, dass sich Staaten zu sehr verschulden, weil sie dann zu sehr von den Kapitalmärkten abhängig würden. Österreich hat eine Verschuldung, die deutlich über den Maastricht-Kriterien liegt und auch über den Kriterien, die andere Länder erfüllen. Welchen Spielraum haben wir denn überhaupt noch uns bei der Finanzierung von anderen Dingen?
Deshalb eben auch mein Plädoyer für eine seriöse Finanzierung. Wir dürfen nicht vergessen, unter allgemeinem Beifall ist ja in dieser jetzigen Legislaturperiode die kalte Progression abgeschafft worden. Dafür gibt es gute Gründe. Aber das ist ein Steuerausfall von, wenn ich das auf 3 Jahre rechne, von über 7 Milliarden. Und das ist ohne Gegenfinanzierung gemacht worden. Das heißt, ich glaube, man muss, und das ist das, was Ökonomen immer darauf verlangen müssen, wenn ich jetzt eine Maßnahme setze, entweder neue Ausgaben oder weniger Einnahmen, muss ich immer überlegen, was ist die Gegenfinanzierung, weil wir brauchen einen funktionsfähigen Staat. Und Schulden machen, in manchen Fällen, also konjunkturell ist das notwendig, aber wie Sie richtig sagen, ich bin kein Freund sozusagen einer zu sozusagen lockeren Verschuldungspolitik, weil es eben die Abhängigkeit von den Kapitalmärkten verstärkt. Daher bin ich dafür, dass wichtige Dinge auch seriös durch öffentliche Einnahmen finanziert werden.
Jetzt haben Sie eine Möglichkeit sogenannten Gegenfinanzierung schon angesprochen, die zum Beispiel von der ÖVP gebracht worden ist, nämlich einfach, wir generieren mehr Wirtschaftswachstum, dann geht sich das schon irgendwie aus. Das ist schon von einigen Ökonomen als sehr zweifelhaft bezeichnet worden. Auf der anderen Seite gibt es dann die SPÖ, die sagt, wir machen einfach eine Vermögensteuer, die wird dann roundabout 5-6 Milliarden hereinbringen, wo aber auch sehr viele ernstzunehmende Ökonomen sagen, erstens einmal, das ist zu hoch gegriffen und zweitens einmal, die Frage, woher die Vermögensteuer denn genau kommt, wird auch sehr kritisch hinterfragt. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sage auch hier ganz offen, zunächst einmal, was die Frage der Wachstumsperspektiven betrifft, wo ja sozusagen als Zielsetzung ein Wachstum von mindestens 2% gesehen wurde, würde mich freuen. Nur, wie gesagt, in diesem Jahr werden wir mit Glück vielleicht 0,3 haben, im nächsten Jahr mit Glück vielleicht 1,5. Also das ist halt ein Wunsch, denken. Sie haben das ja heute in einem Artikel angeführt, das Problem der Voodoo-Ökonomie, und Wunschdenken bringt nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in Bezug auf Vermögenssteuern, es ist richtig, dass wir hier ein großes Ungleichgewicht haben, sowohl bei den Vermögen wie bei den Erbschaften, wie bei den Einkommen. Daher glaube ich auch, gerade was den Erbschaftsbereich betrifft, dass es schon sinnvoll wäre, hier so weit, etwa wie in Deutschland, gewisse Maßnahmen zu setzen. Man muss nur immer wissen, welche realistischen Größenordnungen man hier machen kann. Und da würde ich dann die möglichen Größenordnungen schon sehr viel geringer ansetzen.
Mhm. Die Österreicherinnen und Österreicher sehen jetzt, wie sich die Zinslandschaft verändert im Finanzierungsbereich. Haben sich doch einige Schocks ergeben für jene, die an die Nullzinspolitik gewöhnt waren, also das Geld quasi nichts mehr kostet, wenn man sich verschuldet. Das hat sich gerade für viele Häuselbauer als sehr komplex herausgestellt, also die sind an die Grenze ihrer Belastbarkeit bekommen. Die Frage ist jetzt, wenn man es in die Zukunft schaut, wie glauben Sie, werden sich die Zinsen in den nächsten Jahren entwickeln? Kann man da eine halbwegs seriöse Prognose treffen?
Also zunächst einmal, glaube ich, muss man schon sagen, dass eine seriöse Beratung, und das muss eine Beratung für die Banken sein, für Kreditnehmer doch eigentlich tendenziell immer in Richtung Fixzinsdarlehen gehen sollte. Natürlich, das war lange Zeit teurer als das Variable, aber es ist eben eine Spekulation. Und wenn jemand sich nur etwas leisten kann, weil er de facto eine Zinsspekulation durchführt, dann ist das nicht das richtige Modell. Also daher glaube ich, man muss hier schon sehr seriös vorgehen. Was die Zinsentwicklung betrifft, so glaube ich, sind wir schon am Wege sozusagen einer vorsichtigen und langsamen Rückentwicklung. Wir werden aber sicherlich nicht mehr in diese Extremtiefen kommen, also quasi mit Nullzins. Und das war auch zum Teil, es war natürlich aus einer großen Krisensituation heraus, aber ich war nie ein Freund einer reinen Nullzinspolitik, weil es ja auch eben wirklich zu vielen Verzerrungen führt. Also das kommt nicht, aber wir werden dann zwischen 3-4% als langfristiges Zinssatz ist etwas, womit ich rechne. Aber wie gesagt, trotzdem würde ich, und wir sehen ja derzeit auch wieder, dass im Augenblick, trotz aller Erfahrungen, die Leute wieder, die Bankkunden, wieder zum Teil stärker auf Variabel gehen, weil sie sich erwarten, die Zinsen werden sinken und dann werden sie davon profitieren. Man muss natürlich überlegen, wenn das aber eine Immobilienfinanzierung ist, die 20 Jahre, 30 Jahre, da kann so viel passieren. Also da kann ich nur jedem empfehlen, sich sozusagen auf der sicheren Seite und fix zu finanzieren.
Jetzt würde mich noch interessieren, Sie beobachten die österreichische Bevölkerung aus verschiedenen Positionen seit vielen Jahrzehnten. Die Österreicher sind bei der Kreditfinanzierung extrem risikobereit. Wenn man sich nur an die Finanzierung über Schweizer Franken, Yen oder was auch immer zurückerinnert, wo viele Menschen viel Geld verloren haben, bei der Anlage sind sie dagegen sehr, sehr konservativ. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist schon auch eine Frage einer unzureichenden Beratung. Also wie ich Gouverneur der Notenbank geworden bin, was eine meiner ersten Anliegen, dieses System der Schweizer Frankenkredite abzuschaffen. Man kann ganz offen sagen, jeder vernünftige Bankmensch hat gewusst, das ist eine verantwortungslose Spekulation. Aber jeder hat zu mir gesagt, naja, aber wenn ich es mache und der andere macht, wenn ich das keine Schweizer Frankenkredite gebe und der andere macht es trotzdem, verliere ich Marktanteile. Und daher war mir völlig klar, das kann man nur durch hoheitliche sozusagen Auftrag von vor. Und wir haben zusammen mit der Finanzmarktaufsicht dann de facto für den größten Teil Schweizer Frankenkredite verboten. Und das hat auch gewirkt. Das ist eins. In manchen Fällen geht es nur Verbot, weil eben die Leute falsch informiert sind, weil sie irgendwie auch spekulativ denken. Und leider haben ja österreichische Banken dieses System dann auch nach Osteuropa exportiert. Auch eine Fehlentwicklung. Also das ist eben genau auch die Aufgabe einer Notenbank und auch einer Finanzmarktaufsicht, solchen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Umgekehrt ist bei der Frage der Veranlagung zunächst einmal, geht es ja nie um so, in den meisten Fällen, um so große Beträge, sodass das die Leute weniger darüber nachdenken. Und was, glaube ich, auch noch immer nicht gelungen ist, ist, den Menschen klarzumachen, wie wichtig die lange Frist ist. Und damit, wenn man will, der Zinseszinseffekt. Also wenn ich jeden Monat für 50 Euro in einen Fonds einzahle, habe ich nach 20 Jahren immerhin schon ein gewisses Vermögen. Das ist aber sozusagen, das ist unter der Warnungsschwelle. Und ich glaube auch, da ist eine Beratungsaufgabe. Es machen ja auch die Notenbanken und auch Banken versuchen ja hier Finanzbildung zu machen. Aber da ist sicherlich noch einiges offen.
Gut. Herr Professor, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind heute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen danke ich fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiedersehen.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.